Weltspiegel, Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Der Podcast, der euch mitnimmt in die entlegensten Orte der Welt, der die Dinge einordnet, der Hintergründe liefert, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Könnt ihr euch noch an euren allerersten Shop erinnern? Ich habe ja Zeitungen ausgetragen am Wochenende als Kind. Zusammen mit meinen Brüdern dann die riesigen Berge Papier auf meinen Fahrradanhänger geladen und dann bin ich von Briefkasten zu Briefkasten gerollt. Etwa 152 Millionen Kinder arbeiten, laut aktueller Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, aber nicht für das aufgebesserte Taschengeld wie ich. Nein, die ernten Kakao oder Baumwolle, schleppen schwere Schubkarren, transportieren Drogen, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. 152 Millionen, das ist fast jedes zehnte Kind zwischen 5 und 17 Jahren. Diese Folge wollen wir also dahin schauen, wo es ganz besonders wehtut. Zum einen nach Afrika, wo knapp die Hälfte der Kinder lebt, die zur Kinderarbeit gezwungen wird. Aber auch aus der Türkei gibt es einiges zu berichten. Was kann man aber tun gegen Kinderarbeit? Können wir auch schon im Kleinen im Kampf gegen Kinderarbeit helfen? Diese Fragen wird uns die Direktorin der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, Dr. Annette Niederfranke, beantworten. Das ist der Weltspiegel-Podcast. Hungerlohn statt Schule. Ich bin Fumiko Lipp. Starten wir in der Türkei bei unserem ARD-Korrespondenten Oliver Meyer-Rüth in Istanbul. Hallo Oliver, du lebst ja in einem Land, in dem so bis zu 2 Millionen Kinder arbeiten müssen, trotz Verbot von Kinderarbeit. Und du warst bei der Baumwollernte dabei. Was hast du denn erlebt?
Ja, das ist eigentlich jedes Jahr im Herbst so, dass man da in den Südosten der Türkei fahren kann. Da gibt's riesengroße Baumwollfelder und da sieht man dann Großfamilien auf diesen Feldern stehen und da sind auch die ganzen Kinder dabei. Das sind Saisonarbeiter. Das sind Menschen, die kommen bereits im Frühjahr, so ungefähr im April, zu diesen Feldern. Diese Felder gehören einem, hier in der Türkei sagt man, einem Aga, also so eine Art Großgrundbesitzer. Und diese Familien kommen dann und schlagen ihre Zelte auf am Rande des Feldes. So was Ähnliches gibt es ja auch in Deutschland, da gibt es ja auch die Saisonarbeiter, die Erntehelfer. Aber die bleiben dann eben über den ganzen Sommer hinweg und verpassen da eben sehr, sehr viel Schulzeit, die Kinder, die da dabei sind. Und die müssen auch auf dem Feld stehen. Die ganz kleinen Kinder müssen zum Beispiel den Eltern dann eben Wasser bringen oder was zu essen bringen aufs Feld. Und so ab dem 10. Lebensjahr müssen die aber auch dann mit pflücken, mithelfen bei der Ernte. Und wenn man das so von Weitem anguckt, dann hat man immer den Eindruck, ach, das sieht ja ganz pittoresk aus. Aber wenn man dann mal näher rankommt und eben auch mit den Menschen redet und eben auch mit den Kindern redet, dann bekommt man schon ein Gefühl dafür, in was für einer teilweise schwierigen Situation diese Familien sind und auch diese Kinder sind. Wenn man dann mit den Kindern spricht, wir haben zum Beispiel mit der 10-jährigen Sevilay gesprochen und dann fragen wir natürlich, sag mal, würdest du nicht vielleicht auch lieber spielen oder in die Schule gehen? Dann sagt sie, natürlich würde ich lieber gerne spielen oder in die Schule gehen, aber ich muss eben hier helfen. Und der Grund, warum die da arbeiten müssen, ist eben einfach ein sozioökonomischer Grund. Diese Familien, dort wo sie eigentlich leben, haben sie keine Arbeit, da haben sie nichts zu tun, da gibt's Arbeitslosigkeit und deswegen kommen sie im Sommer auf diese Felder und müssen dann da arbeiten.
Wie geht's denn den Kindern? Was war denn dein Eindruck?
Also wenn die da auf dem Feld stehen, natürlich machen die auch Späße miteinander und versuchen einfach mit der Situation zurechtzukommen. Aber wenn man dann mit ihnen redet, wenn man sie fragt, dann merkt man eben schon, dass sie genau wissen, weil sie gehen ja dann doch eben auch in den Wintermonaten in die Schule. Sie müssten eigentlich viel mehr in die Schule gehen. Die anderen Kinder in ihren Klassen, die sind dann weiter, stehen auch sozioökonomisch besser da, weil eben die Eltern unter Umständen an dem Ort arbeiten, an dem sie eigentlich eben im Winter leben und dementsprechend geht es denen nicht gut. Also wir haben da zum Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dieser kleinen Sevilay gesprochen und haben sie auch mal gefragt, wie ihr Tag so abläuft.
Nach dem Frühstück sagt mein Vater, komm, lass uns arbeiten gehen. Am Nachmittag sagt dann meine Mutter, pass auf deine kleine Schwester auf.
Und nachdem sie das gesagt hat, hat man richtig gemerkt, jetzt bricht es aus ihr raus, der ganze Kummer über diese Situation. Dann hat sie angefangen zu weinen. Und wir haben dann erstmal nicht mehr nachgefragt, weil es einfach schwierig war, auch für uns schwierig. Dann hat sie aber nochmal von selber angefangen und hat gesagt, ja, sie hofft eben sehr, sehr, dass dann unter Umständen ihre Kinder irgendwann vielleicht in einer besseren Situation leben und nicht auf dem Feld stehen müssen. Diese Aussage haben wir übrigens von ganz verschiedenen Kindern dort immer wieder bekommen, wenn wir sie gefragt haben nach ihren Wünschen und ihrer Hoffnung für die Zukunft.
Haben denn die Kinder wie Sevilay überhaupt eine Perspektive?
Ist im Moment sehr schwierig, weil die Türkei ist ein Emerging Market, ein Emerging Country, also ein Schwellenland, und wirtschaftlich ging es hier sehr lange bergauf, aber jetzt so in den letzten Jahren wurde es immer komplizierter. Man weiß ja, dass zum Beispiel die türkische Währung, die Lira, deutlich abgenommen hat an Wert die letzten Jahre, und es ist natürlich die Frage, was so ein Staat will. Bei der Kinderarbeit ist es eben so, da ist der türkische Staatspräsident und der gesamte Staat in einem Dilemma, weil man kann natürlich sagen, Kinderarbeit ist verboten und wir gehen jetzt auf die Felder und lassen die Kinder da nicht mehr arbeiten. Ja, wohin sollen die denn gehen, diese ganzen Sommermonate? Da müssten sozusagen Lehrer kommen und müssen sie eigentlich dort vor Ort unterrichten. Aber das kann auch nicht funktionieren, da stimmt die Logistik gar nicht. Also es ist einfach ein sozioökonomisches Problem und da kommt die Türkei jetzt auch so auf die Schnelle nicht ohne weiteres raus. Gerade da im Südosten ist die wirtschaftliche Lage dann nochmal schwieriger, nochmal angespannter als zum Beispiel in den Metropolen in Istanbul oder in Ankara oder auch an der Mittelmeerküste in Izmir oder in Antalya. Da gibt's ja zum Beispiel viel Tourismus. Da können die Menschen arbeiten und Geld verdienen, aber im Südosten ist es eben schwierig, und dass da jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren plötzlich diese Kinder dann, wenn sie auch wieder Kinder haben, dass deren Situation dann großartig anders ist, da sehe ich im Moment jetzt nicht Anzeichen dafür. Es ist im Moment leider so ein bisschen perspektivlos.
Oliver, was passiert denn mit der Baumwolle aus Kinderarbeit? Wo geht die denn hin? Kann man das irgendwie nachverfolgen?
Also wir haben da mit einem Experten gesprochen, mit dem Professor Benek. Der beschäftigt sich mit diesem Thema die ganze Zeit. Den haben wir da im Südosten auch getroffen, in Urfa. Und Professor Benek, der sagt, natürlich landet diese Baumwolle auch in der Kleidung, in den Hosen, in den Hemden, die 10-jährige, gleichaltrige Kinder sozusagen in Westeuropa, in Deutschland anziehen. Dieses Produkt Baumwolle, das wird gesammelt, in Produktionsstätten gebracht, verarbeitet, an die Textilunternehmen weitergegeben, und dann werden Hemden, Hosen, T-Shirts produziert und die werden im Westen verkauft. Und wir im Westen, wir wollen natürlich gerne immer günstige Klamotten kaufen, gerade für Kinder, weil Kinder, die wachsen sehr schnell. Aber das ist das Dilemma. Wenn man sehr günstige Kleidung haben will, dann entsteht die unter Umständen eben einfach auch durch Kinderarbeit. Und wenn es immer billig sein soll, dann kann ich natürlich schlecht mit dem nackten Finger Richtung Südosten der Türkei zeigen und sagen, Kinderarbeit geht eigentlich gar nicht.
Aber ehrlicherweise, teure Kleidung, nur weil der Preis höher ist, heißt ja oft nicht, dass sie fairer hergestellt wurde. Was ist dann die Lösung?
Das ist natürlich ein Problem. Also die Lösung letztendlich kann ich jetzt auch nicht ohne weiteres bringen. Aber es sind halt einfach Standards, die sozusagen eingeführt werden müssen, sowohl von den Unternehmen als auch von der Politik weltweit. Aber das ist natürlich schwierig, das ist gar keine Frage. Ich sage nur, wir müssen eben einfach aufpassen, wenn wir da Richtung Türkei gucken. Wir können nicht nur allein dem türkischen Staat und vielleicht diesen Eltern, deren Kinder da auf dem Feld stehen, einen Vorwurf machen, sondern das Problem ist eben einfach komplexer.
Danke nach Istanbul zu Oliver Meyer-Rüth, unserem ARD-Korrespondenten. Bis 2025, also bis in 5 Jahren, da sollen alle Formen von Kinder- und Zwangsarbeit abgeschafft sein. Das ist das Ziel der Internationalen Arbeitsorganisation, kurz ILO. Das ist die älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit dem Ziel, Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen weltweit zu verbessern. Aber ist das möglich, 152 Millionen Kinder in ja nur noch 5 Jahren von der Kinderarbeit zu befreien? Und was können wir denn im Alltag dabei tun? Am Telefon ist jetzt bei mir Dr. Annette Niederfranke. Sie ist die Direktorin der deutschen ILO-Vertretung in Berlin. Frau Niederfranke, wie erreicht man denn so ein ambitioniertes Ziel?
Das A und O ist, dass wir sowohl in den Industrieländern ein Bewusstsein dafür haben, dass Produkte, die wir kaufen, zum Teil mit Kinderhand hergestellt sind. Das heißt, wir müssen einen Druck auf Länder aufbauen, Kinderarbeit zu beenden. Das wird aber nur gelingen, indem wir tatsächlich auch Hilfen anbieten, indem wir Eltern dieser Kinder Arbeitsmöglichkeiten geben, sodass der Druck in den Familien auch wegfällt, dass Kinder zum Lebenserhalt beitragen müssen. Und natürlich sind Schulen entscheidend. Also tatsächlich die Perspektiven für ein anderes Leben als in Arbeit, Schule, Ausbildungsplätze, in den Schulen eine warme Mahlzeit ohne Gebühren. Es gibt ganz verschiedene Punkte, an denen man ansetzen muss, auch tatsächlich abhängig davon, worüber reden wir gerade. Reden wir über Kinderarbeit in der Landwirtschaft oder reden wir über massive, nochmal zerstörerische Formen von Kinderarbeit in Kriegen oder im Bereich sexuellen Missbrauchs.
Sie haben ja gerade schon die verschiedensten Formen von Kinderarbeit angesprochen. Was mich wahnsinnig erschüttert hat, ist diese hohe Zahl, 152 Millionen Kinder. Warum ist denn die Zahl heute noch so hoch?
Also man muss sehen, woher wir kommen. Wenn wir das Jahr 2000 einfach mal mit reinnehmen in unsere Betrachtung, damals hatten wir 246 Millionen Kinder in Kinderarbeit weltweit und die Zahlen waren davor noch höher. Das heißt, es ist viel passiert, weil wir sehr viel genauer hingeguckt haben in den vergangenen Jahren und weil tatsächlich das Bewusstsein, dass das Verbot von Kinderarbeit und die Abschaffung von Kinderarbeit eine der humanitären Kernarbeitsnormen ist, die auch wirklich Gültigkeit haben, unabhängig davon, wie sich Staaten verhalten. Trotzdem sind wir immer noch bei dieser Marke, 152 Millionen. Und von diesen sind immerhin 73 Millionen in schwersten Formen von Kinderarbeit, also wo wirklich Leib und Leben in Gefahr sind, wo Zukunftsperspektiven völlig abgeschnitten sind. Arbeit in Minen, Arbeit auf Feldern, Arbeit in Heimarbeit, wo Kinder quasi in einer versklavten Situation sind, wo zum Teil die Eltern sie abgeben, sie in Camps leben und so weiter. Also hinter diesen 152 Millionen stehen ganz, ganz unterschiedliche Formen und die schlimmsten Formen von Kinderarbeit sind, wenn Sie das so wollen, eigentlich fast die Hälfte.
Gibt es denn Länder oder Branchen, in denen der Anteil an Kinderarbeit besonders abgenommen hat oder vielleicht auch zugenommen hat, in, sagen wir mal, seit 2000, seit diesem Rückgang auch?
Also man kann eigentlich sagen, dass die Bereiche, in denen wir hauptsächlich Kinderarbeit sehen, doch relativ konstant geblieben sind. Also der Löwenanteil von Kinderarbeit findet tatsächlich statt im Bereich Landwirtschaft. Also Kakao, Kaffee, aber auch Ingwer, also alle Formen von Produkten, die dann letztlich auch auf unseren Tischen landen. Wir sehen allerdings auch einen relativ hohen Anteil im Bereich von Servicedienstleistungen, also wo Kinder in Restaurants arbeiten, im Bereich der Tourismusbranche, also wo sie im Hintergrund sind, auch wieder unsichtbar sauber machen, in der Küche helfen oder eben tatsächlich auch in Haushalten. Und dann ist es der Industriebereich, der immer wieder auch hochkommt. Wenn wir jetzt die neuesten Entwicklungen sehen, dann ist es tatsächlich so, dass bei dem Abbau von Zink, von Kobalt, was wir brauchen für unsere Batterien, dass wir dort vermehrt wieder Kinderarbeit sehen, obwohl wir dachten und erreicht haben, dass in den letzten Jahrzehnten Kinder in Minen beim Steinabbau nicht mehr in dem Umfang eingesetzt waren wie davor.
Wie wichtig ist denn da ein Lieferkettengesetz als Mittel gegen Kinderarbeit?
Also ich glaube, es muss an verschiedenen Stellen angesetzt werden und wir können sehen, dass wenn man die Lieferketten anschaut, dass Kinder hauptsächlich in der allerersten Stufe Kinderarbeit machen. Das heißt, auf den Feldern, wenn die Baumwolle abgebaut wird, wenn die Kakaopflanzen geerntet werden. Also dort findet Kinderarbeit statt und deswegen ist die Frage, wie tief gehen Gesetze in die Lieferkette hinein? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich helfen Gesetze und Regulierungen an dieser Stelle. Vor allem aber auch hilft, dass wir darüber eine echte Debatte führen. Das ist ja uns oft gar nicht klar. Ich weiß nicht, ob Sie immer, wenn Sie eine Schokolade kaufen, daran denken, unter welchen Bedingungen ist die jetzt entstanden? Oder wenn Sie eine Batterie kaufen für Ihre Elektrogeräte oder Elektrogeräte überhaupt, ob Sie sich dann klar machen, aha, das Kobalt, das zugrunde liegt, könnte durch Kinderhände abgebaut worden sein. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass diese Debatte uns erreicht hat und dass wir sehen, das betrifft uns. Das betrifft uns in unserem Konsumverhalten. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Es gibt ja eine unheimliche Übereinstimmung. Also ich glaube, wenn wir in unseren Freundeskreisen fragen würden, lehnst du das ab? Ich glaube, 100% der Menschen lehnen ab, dass Kinderarbeit in dieser Form stattfindet. Aber ich will auch sagen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass Lieferkettengesetze, wenn sie zum Beispiel in Industrieländern entstehen, natürlich nicht alle Kinder erreichen. Viele Kinderarbeit findet statt, auch für die eigene Produktion in den Ländern, in Asien oder in Afrika. Also ein Lieferkettengesetz, wie auch immer es gestaltet ist, darf uns nicht beruhigen.
Sie haben gerade schon uns als Verbraucher, als Endverbraucher angesprochen. Wenn ich jetzt vor dem Schokoladenregal, vor dem Ingwerwürfel stehe, was kann ich denn aktiv tun? Gibt es irgendwas, worauf ich achten kann, um im Kampf gegen Kinderarbeit zu helfen?
Das ist eine ganz schwere Frage für Verbraucher. Also ich glaube, wichtig ist, dass Verbraucher Fragen stellen und sagen, ich möchte ausgewiesen haben, aus welchen Ländern kommen die Produkte, wo sind die Rohstoffe abgebaut, aus welchem Land kommt der Kakao. Ich gucke tatsächlich vermehrt auf das Kleingedruckte, dann kenne ich mich in dem Bereich ein bisschen besser aus als vielleicht jemand, der da beruflich nichts mit zu tun hat. Ich achte darauf, möglichst regionale Produkte zu kaufen, aber, und das will ich auch sagen, es ist auch wichtig, dass wir als Verbraucher lernen, dass es nicht schlecht ist, wenn man Produkte kauft, die in Asien oder in Afrika abgebaut werden oder wo ein Teil der Lieferkette dort stattfindet. Denn es ist gerade für diese Länder unheimlich wichtig, dass sich europäische Firmen nicht zurückziehen, sondern dass sie da bleiben, dass sie Standards einfordern, weil tatsächlich dies auch zum Wohlstand der Länder beiträgt.
Lassen Sie uns noch einmal in die Zukunft gucken. Jetzt auch quasi der Einfluss von Covid-19, der Pandemie. Was erwarten Sie denn? Erwarten Sie weiterhin einen Rückgang der Zahlen, wie es jetzt in den letzten Jahren war? Oder haben Sie das Gefühl, Covid wird da noch mal einiges verschlechtern?
Ich habe nicht nur ein Gefühl, sondern wir können ziemlich sicher sagen, dass die Pandemie sich negativ auf Kinderarbeit auswirken wird und auf Armut von Kindern. Das ist eine der vulnerabelsten Gruppen, die wir haben in der Welt. Und wir können jetzt schon sehen, dass die Kinderarbeit ansteigt. Wir können es nicht überall nachmessen aufgrund der Covid-Pandemie, aber wir wissen aus der Krise 2008, 2009, der Finanzkrise, dass Kinderarbeit massiv angestiegen ist. Und das sehen wir auch jetzt. Kinder werden aus Schulen rausgedrängt. Schulen schließen, Eltern verlieren ihre Arbeit. Das heißt, der Druck in den Familien, irgendeine Art von Einkommen zu haben, wird tatsächlich an die Kinder weitergegeben und sie sind es, die länger arbeiten, die wieder vermehrt arbeiten.
Darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen? Ich habe mich ja mit dem Thema beschäftigt und ich finde, das geht ganz schön an die Substanz. Man liest da nicht viel drüber, im Alltag kann man dem Ganzen ganz gut aus dem Weg gehen. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie sich damit beruflich sehr viel beschäftigen?
Also mir geht es damit ganz genauso, damit, dass wenn sie in den Ländern sind und die Kinder sehen und treffen und tatsächlich in auch leere Gesichter und Augen gucken und sehen, dass da bei 7-8-Jährigen, ich meine, das ist ja die Gruppe, also bis 11, wo der höchste Anteil tatsächlich stattfindet, und sich fragen, wie kann man das wieder auffangen? Also wie kann man das hinkriegen, dass diese Kinder Perspektiven bekommen, für sich selber auch Perspektiven bekommen, ein Selbstbewusstsein entwickeln können. Also das ist eine der wirklich der schlimmsten Formen, die es gibt. Und das nochmal zugespitzt bei Kinderpornografie, Kinder in bewaffneten Konflikten und dieses Wegsperren in Haushalten, wo sie eigentlich, ja, wenn sie so wollen, wie Tiere behandelt werden. Das ist schon etwas, was man kaum ertragen kann, zumal diese Kinder es oft die Eltern sind, die sie dort auch hingeben. Also die Schwelle dessen, was brauchen Kinder, was gehört zu einem gesunden und guten Aufwachsen dazu, die ist da völlig verloren gegangen. Also das ist noch der schlimmere Teil. Bei manchen, die in der Landwirtschaft arbeiten, da sehe ich Familien, die selber überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, dass sie damit Perspektiven verstellen, die selber so groß geworden sind. Da muss man Aufklärungsarbeit bei den Eltern machen, dafür werben, dass Kinder in Schulen gehen, ihnen aber auch zeigen, dass das keine finanziellen Nachteile für sie hat. Das ist nochmal eine andere Gruppe. Da kann man reden und erklären, aber in dem Maß, wenn sie Kinder haben, wo eigentlich diese Perspektiven schon fast weg sind, das kann ich nicht gut ertragen. Das macht mich auch zornig und führt aber nicht dazu, aufzuhören zu arbeiten an der Stelle, im Gegenteil.
Vielen Dank, Frau Dr. Niederfranke, Direktorin der Deutschen ILO-Vertretung in Berlin.
Danke Ihnen.
Kinderarbeit ist ja ein internationales Problem. Afrika ist aber immerhin noch der Kontinent, auf dem die meisten Kinder leben, die zur Kinderarbeit gezwungen sind. Wir sprechen nach aktuellen Schätzungen von 72 Millionen Kindern. Das ist die weltweit höchste Zahl. Unser Korrespondent Norbert Hahn arbeitet im ARD-Studio Nairobi und hat sich ganz intensiv mit dem Kakaoanbau in Westafrika beschäftigt. Norbert, du hast auch Kakaoplantagen besucht. Was hast du denn erlebt?
Ja, was schon ins Auge sticht, ist, dass viele, die dort arbeiten, eben Kinder sind. Das ist ganz offensichtlich. Die sind also nicht 17 oder 18, die sind vom Alter her weit runter und müssen einfach mitmachen, müssen mithelfen. Da geht es um Boden bearbeiten, da geht es um Ernte einbringen, da geht es am Ende aber auch mehr und mehr um gefährliche Arbeiten, wie zum Beispiel Pestizide ausbringen. Und man sieht auch, wie unangenehm das den Eltern ist, wenn die Kinder gesehen werden, wie sie arbeiten, wenn sie eben nicht in der Schule sind. Man muss sagen, die Zahl der Kinder, die in die Schule gehen, ist wohl leicht gestiegen, sagt eine neue Studie. Aber selbst die in die Schule gehen, gehen dann nach der Schule nochmal auf die Kakaoplantagen der Eltern, um mitzuhelfen.
Du hast gerade gesagt, den Familien ist es unangenehm, wenn ihre Kinder da gesehen werden. Warum schicken denn Familien ihre Kinder auf die Plantagen? Haben sie keine Wahl? Was sind die Gründe?
Der Grund ist einfach Armut. Also wenn ich mir den Kakaobereich ansehe, zum Beispiel das, was die Familien bekommen für ihre Kakaoernte, liegt heute unterm Existenzminimum. So, diese Familien könnten ja gar keine Arbeiter einstellen, um ihnen zu helfen bei der Ernte. Das können nur die Kinder machen, weil sie das Geld gar nicht haben für fremde Hilfe.
Das heißt, was würde konkret helfen?
Mehr Geld, also die Produkte, die sie produzieren, besser bezahlen. Dann kann man den Eltern klar machen, dass sie unterm Strich mehr davon haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, eine gute Ausbildung machen zu lassen und die Familie dann vielleicht später über die Kinder, aus denen richtig was geworden ist, die gute Jobs haben, den Familien dadurch dann hinterher helfen zu lassen, den Alten, wenn sie denn alt sind und Hilfe brauchen. Im Moment geht es alles über die Rücken der Kinder, weil das Geld fehlt für die Ausbildung, weil das Geld fehlt für das tägliche Essen sozusagen. Also es muss mehr bezahlt werden für das Produkt, das da erwirtschaftet wird.
Könnte dabei dann auch ein Lieferkettengesetz helfen?
Worum geht es in dem Lieferkettengesetz? Ich meine, das muss man vielleicht nochmal erklären. Im Lieferkettengesetz geht es darum, dass sich die Industrie verpflichtet, keine Rohstoffe mehr abzunehmen aus dubiosen Quellen von Lieferanten, die nicht nachweisen können, dass sie bei ihren Produkten die Menschenrechte beachten, dass sie Mindestlöhne zahlen, dass all dies im Grunde nach Recht und Gesetz läuft. Darum geht es im Lieferkettengesetz und darum wird ja im Moment auch schwer gestritten. Die Industrie möchte nicht so richtig, die Industrie sagt, im Moment ist das Argument eben, ja, ein Lieferkettengesetz ist gut, wir brauchen schon ein Lieferkettengesetz, aber im Moment geht es gerade nicht so richtig gut, weil wir haben ja Covid und da ist die Situation der Unternehmen nicht so besonders gut. Da können wir das nicht vertragen, da können wir das nicht gebrauchen. Also es gibt immer wieder neue Argumente, warum man das, von dem man immer sagt, dass es eigentlich ganz gut ist, warum man das jetzt gerade nicht haben kann. Ein Lieferkettengesetz kann helfen und wird ja jetzt auch so ein bisschen als Ultima Ratio angesehen. Und das soll eben dazu führen, dass die Industrie den Druck bekommt, den sie scheinbar braucht. Denn ja, sonst passiert ja scheinbar nichts.
Was tun denn eigentlich die Kakaoproduzenten gegen Kinderarbeit? Also passiert da auch was oder ist es wirklich auf der legislativen Ebene nur?
Naja, für die Länder ist es zum Teil nicht ganz einfach, weil für die Länder gilt ja das, was für die Industrie jedenfalls nach eigenem Bekunden auch immer gilt, nämlich man ist in der Konkurrenz. Wenn Ghana jetzt sagt, wir verdoppeln unsere Kakaopreise, dann kauft vielleicht in Ghana keiner mehr was ein, sondern dann gehen sie vielleicht in die Elfenbeinküste. Man muss in diesem Zusammenhang aber sagen, gerade die beiden großen Produzenten, Elfenbeinküste und Ghana, haben sich jetzt geeinigt und gesagt, wir beschließen jetzt einfach mal, dass wir unseren Kakao unter einem bestimmten Betrag nicht mehr abgeben. Und der liegt natürlich über dem, den wir im Moment haben. Wir wollen, dass unsere Bauern besser bezahlt werden, dass sie von dem, was sie arbeiten, auch leben können. Das ist jetzt gerade im Gange und am Ende wird man sehen müssen, vielleicht im nächsten Jahr schon, ob die Kunden, die großen Kakaoproduzenten, diesen wichtigen Schritt und diesen richtigen Schritt dieser beiden großen Produzenten eben auch mitgehen.
Ich finde, das klingt nach einem sehr richtigen Schritt an der Stelle. Was ich mich dabei aber noch so ein bisschen frage, ist, weil ich müsste es ja merken als Endverbraucher. Oder wenn ich vor dem Schokoladenregal stehe, müsste ich doch sehen, die Preise werden teurer, wenn sowas greift. Was kann ich tun, auch jetzt schon, bevor quasi, du hast jetzt gesagt, dass wir das im nächsten Jahr sehen werden, aber was kann ich denn bis dahin machen?
Also ich glaube, du wirst im nächsten Jahr auch nicht viel sehen. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass wir über Beträge reden, die ein Witz sind für uns. Ja. Bei der Tafelschokolade reden wir über 30 Gramm Rohkakao pro Tafel. Das heißt, das sind 7 Cent in der Herstellung. 7 Cent in der Herstellung für den Kakao aus diesen Ländern. 7 Cent. So, und wenn du jetzt ein Drittel mehr zahlen müsstest, dann wärst du vielleicht bei 9 Cent oder bei 10 Cent. So, das kann man ja immer weiterspielen. Selbst wenn der Hersteller daran noch was verdient und selbst wenn der Supermarkt daran auch noch was verdient, sind wir immer noch bei lächerlichen Beträgen. Und das wird der Verbraucher am Ende am Regal gar nicht sehen.
Heißt aber auch, dass sowas wie ein Fairtrade-Logo zum Beispiel mich nicht schützt davor, dass ich als Verbraucher Kinderarbeit unterstütze?
Nee, das schützt dich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du Kinderarbeit damit direkt unterstützt, aber ich meine, was ist der Vorteil vom Fairtrade gewesen seit den, sagen wir mal, 80er Jahren? Fairtrade hat eine Menge Bewusstsein geschaffen für die Probleme, vor denen diese Länder stehen, vor denen diese Menschen stehen. Und hat auch das eine oder andere an etwas höheren Einkommen eingespielt, je nachdem, welches Siegel man da gerade ist, muss man ja sagen. Aber Fairtrade ist, glaube ich, nicht immer die tiefgreifende Lösung. Es gibt auch regelrechte Kritiker. Es gibt den senegalesischen Ökonomen Ndongo Sambasila zum Beispiel, der vieles an Kritik zusammenfasst. Der sagt, die Zertifizierung für die einzelnen Bauern ist oftmals sehr teuer. Oftmals reicht das Geld aber nicht mal für die Fahrkarte in die große Stadt, um eben das machen zu lassen. Dann bleibt auch relativ wenig Geld bei den einzelnen Produzenten hängen, je nachdem, um welches Siegel es geht. Und das andere ist eben, das eigentliche Geld beim Preis der Schokolade wird eben in den Industrieländern gemacht, wo der Kakao veredelt wird, als Tafel oder als bald als Weihnachtsmann. Und der Mehrwert wird nicht in den Ländern gemacht. Und deswegen ist die Marge, die man dann verteilen kann an die einzelnen Produzenten, auch einfach sehr gering.
Norbert, kann ich denn auf irgendwas achten, wenn ich vorm Schokoregal stehe oder egal zu welcher Schokolade ich greife, bringt eh nichts?
Ich würde mir jetzt den Spaß an der Schokolade nicht nehmen lassen, weil wenn man damit anfängt, dann ist man gleich bei ganz vielen anderen Dingen auch. Aber natürlich sollte man bewusst vorgehen, natürlich sollte man schauen. Man kann gucken, gibt es Fairtrade-Siegel, die einem wirklich weiterhelfen, die einem Vertrauen schaffen. Viele Konsumenten haben gar kein Vertrauen mehr in Fairtrade-Siegel. Man muss sich, glaube ich, selbst ein bisschen Vertrauen schaffen. Und wenn man noch weitergehen will, es gibt mittlerweile kleine einzelne Anbieter von Schokoladen, die in den Kakaoländern hergestellt werden. Da wird man wahrscheinlich ins Internet gehen müssen, aber gut, das ist ja heute auch kein Hexenwerk mehr.
Danke, Norbert Hahn, unser ARD-Korrespondent für Afrika in Nairobi.
Gern.
Das war der Weltspiegel-Podcast Hungerlohn statt Schule. Wir haben diese Folge am 22. Oktober aufgezeichnet. Habt ihr Feedback? Wir freuen uns drauf. Fragen und Anregungen gerne per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Redaktion: Brigitte Arbold und Stefan Jentsch. Mein Name ist Fumiko Lipp.